Ich wollte ein bisschen was aus dem Leben erzählen. Ich habe so ein paar Sachen, die mich vor allem als ich so im Teenie-Alter war und auch später noch, die mich sehr stark beeinflusst haben, beziehungsweise, ich sage mal, sogar gebunden haben. Im Grunde war ich immer, ich bin halt in der Kirche aufgewachsen, war immer irgendwie involviert, ob es, also in der Gemeinde. Und irgendwann fing ich dann an, bewusst mit dem Herrn zu wandeln. Aber wie es so vielen geht, die es ernst meinen mit Jesus, sind religiöse Geister nicht fern. Ja. Und gerade die in ihrem Herzen einen Entschluss fassen, gerade die werden sie bombardieren. Und bei mir nahm das folgende Formen an. Es war so extrem, dass ich im Grunde mir nichts erlauben konnte, was mir Spaß machte. Im Grunde war alles, was ich wollte oder wozu ich wirklich Bock hatte, was mir wirklich Spaß gemacht hätte, nicht gut für mich. Versteht ihr? Und es gab eine Reihe von Dingen, dazu gehörten Hobbys, dazu gehörte Leidenschaft, das, was der Wunsch meines Herzens war, was Gott in mich hineingelegt hat, was mir verboten war, wobei ich schlechte Gefühle hatte, ob es Urlaub war, den ich mir nicht erlaubte, also mit Freunden einfach Spaß haben, ob es Motorradführerschein war, ob es Angeln war mein Hobby, ist immer noch mein Hobby, Gott sei Dank. ob es Musik war, zu der ich Bock hatte, alles Mögliche. Und selbst wenn ich es dann machte, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Ne? Weil man diese Dinge ja, die Gefahr besteht ja, so die religiösen Geister, die Gefahr besteht, dass man zu tief in die Sache hineinkommt und dann kommt man nicht mehr davon los, sodass man hoffnungslos verloren geht. Ja, das ist jetzt vielleicht etwas lustig, aber wenn man da drin steckt, ist das so dramatisch, dass einem nichts mehr Spaß macht. Dann und die Depression ist nicht fern im Grunde. Depressionen und religiöse Geister gehen oft Hand in Hand. Und dann wird und wurde für mich alles zur Last. Alles, was mit dem geistlichen Leben zu tun hatte, war mir eine Last. Ist mir teilweise immer noch eine Last. Und ich habe mich in letzter Zeit, warum fällt mir die Zeit mit dem Herrn oder das einfache Zusammensein mit dem Herrn so schwer? Warum ist es für mich warum ist es so schwer, einfach die Bibel zu lesen? Nicht, weil ich sie lesen muss, sondern weil ich sie lesen will. Warum ist es für mich so schwer, einfach in der Stille Zeit mit dem Herrn zu verbringen? Okay, ich glaube, es gibt zwei Dinge. Wir können einfach Gemeinschaft mit dem Herrn haben, den ganzen Tag lang, die ganze Zeit online sein, mit dem Herrn alles besprechen. Das ist eine Form. Aber trotzdem ist es notwendig, die Zeit in der Stille mit dem Herrn zu haben. Und mir fiel es immer schwer. Und in der letzten Zeit habe ich den Herrn gefragt. Einige Mal, ich sage, Herr, wo liegt mein Problem? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, dass mir das so schwer fällt, einfach diese Zeit mir zu nehmen. Ich mache viel lieber 1000 andere Sachen. Ja? Und dann ganz plötzlich kam die Antwort oder die Richtung, der Weg zur Lösung. Und der Herr sagte mir, gab mir das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Und das, glaube ich, lesen wir mal kurz. Lukas 15. Lukas 15. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil meines Vermögens ab Vers 11. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir meinen Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Er gab übrigens beiden das Gut. Hier steht, er teilte ihnen das Gut. Interessant, oder? Er gab beiden das Gut. Zumindest verstehe ich das so. Also dieser jüngere Sohn hat scheinbar kein Problem, zum Vater zu gehen und sagen, gib mir die Kohle, die mir sowieso zusteht. Ich will nicht warten, bis du stirbst. Ich will es jetzt haben. Ganz schön dreist, oder? Ganz schön frech. Aber der Vater hat scheinbar kein Problem damit. Zumindest lesen wir nicht davon. Er gibt ihm das Geld einfach. Und dann, wir kennen die Geschichte, der Sohn macht mit dem Geld, was ihm Spaß macht. Er vergeudet es, er verprasst es in einem fernen Land. Macht alles, was ihm Spaß macht. Er lebt die Wünsche seines Herzens aus. Der Vater wartet auf ihn die ganze Zeit. Und als es dem Sohn so dreckig geht, überlegt er, mir geht es so schlecht, ich brauche irgendeine Lösung. Und wieder handelt er ziemlich egoistisch, okay, was muss ich tun, damit ich wieder Brot bekomme? Was muss ich tun? Und er kam zu sich selbst, das heißt, er denkt nach, er fragt sich selbst, wo liegt die Lösung? Und dann entschließt er sich, wieder zum Vater zu gehen. Allein darum, um wieder Brot zu bekommen. Das lesen wir im Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Meines Vaters haben Brot im Überfluss, die Tagelöhne. Und ich aber verderbe von Hunger. Also was trieb ihn? Nicht die Buße, nicht die Reue über sein schlechtes Verhalten. Nein, der Hunger. Dieser junge Mann, dieser Junge hatte Hunger. Deswegen geht er zum Vater, weil er wusste, der Vater hat Brot. Seine Tagelöhne haben im Überfluss Brot. Denen geht's besser als mir. Also was muss ich tun, um wieder Brot zu bekommen? Ich muss hingehen. Und damit ich nicht, damit er mich wenigstens als Tagelöhner annimmt, muss ich irgendein Bekenntnis abgeben. Irgendeine Form von Reue zumindest zeigen. Und dann geht er und sagt, ich habe gesündigt. Das war wahrscheinlich die einzig richtige Worte. Ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. So nimm mich nun an, nicht als Sohn, das bin ich nicht wert, sondern als einer deiner Tagelöhner. Wahrscheinlich war sein Motiv ganz einfach. Es ging ihm darum, wieder ein normales Leben zu führen. Er war so am Ende mit sich selbst, dass die Rückkehr zum Vater der einzige Weg ist. Die Reaktion des Vaters hingegen war weder vorwurfsvoll, wir kennen das, weder vorwurfsvoll noch in irgendeiner Weise beschuldigend, kein bisschen. Der Sohn erwähnt hier nicht all das Leid, das er seinem Vater vielleicht angetan hat. Der Sohn erwähnt hier nicht, Vater, es tut mir leid, dass ich dich so verletzt habe, dass ich mein Geld von dir haben wollte, bevor du stirbst, er erwähnt das hier nicht, er erwähnt auch nicht seine Sünden, die er getan hat, versteht ihr? Er sagt nicht, ich habe so viel gesündigt dort, wo ich war, in diesem fernen Land, sondern er sagt hier einfach, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und jetzt nehme ich bitte wenigstens als Tagelöhner, damit ich zu essen habe. Der Vater umarmt ihn, erwähnt nichts von all dem und macht zur Rückkehr seines Sohnes ein riesiges Fest. Er belohnt ihn sozusagen noch dafür, dass er zurückgekommen ist. Versteht ihr? Er gibt ihm, er schüttet noch so viel drauf, ohne irgendwas zu erwarten. Ohne irgendwas in Frage zu stellen. Und das alles ist wahrscheinlich den meisten von uns bekannt. Was mir Gott dann sagte, hat mich etwas erstaunt, weil ich das nie so wirklich aus dieser Perspektive gesehen habe. Und zwar der ältere Sohn. Der ältere Sohn, wir wissen, wie seine Reaktion ist. Lesen wir mal kurz. Das ist in Vers 25, danke. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Also die haben getanzt. Es war richtig, da ging es richtig ab. Musik. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, anstatt selbst reinzugehen, ruft er jemanden, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete mit ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre habe ich dir gedient. Und dieses Wort dienen ist im Grunde sowas wie Sklavendienst. Also das ist eine Extremform von dienen. Ne? Ich habe dir gedient. Und wo sind wir jetzt? 29. Und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn heimgekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir gewesen und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und dann hat mir mein Vater gesagt, mein himmlischer Vater, dass ich genauso wie dieser Verlorene, nicht dieser verlorene Sohn, sondern der ältere Bruder bin. Und dass sogar sehr, sehr viele Christen in dieser gleichen Rolle sind. Denn beide sind ja Söhne, beide sind im Hause des Vaters. Der jüngere Sohn ist echt. Er macht einfach das, was in seinem Herzen ist. Der ältere Sohn hingegen lebt sein ganzes Leben lang im Dienst des Vaters, dient ihm wahrscheinlich aus ganzer Kraft, wie ein Sklave, steht hier eigentlich, dient ihm sein ganzes Leben lang. Und man könnte denken, wow, was für ein vorbildlicher Sohn. Er fragt ihn nicht nach Geld, er fragt ihn nicht nach Feiern und nach, versteht ihr, nach Dingen, die ihm Spaß machen. Er dient dem Vater einfach nur, ohne Ansprüche zu erheben, ohne irgendwas zu wollen vom Vater. Einfach nur wahrscheinlich aus Dankbarkeit und aus Ehre. So könnte man meinen, so könnte man auch denken von vielen Christen. Von mir damals sehr wahrscheinlich auch. Peter war eigentlich immer ein braver Junge, der immer in der Kirche mitgemacht hat, der so auch mit Leidenschaft im Dienst in der Gemeinde war. Und wow, er hätte die Karriereleiter ziemlich weit hochsteigen können. Ja, aber was wirklich in dem Herzen war, kommt später heraus. Als der ältere Bruder dann sieht, wie es dem Jüngeren geht und was er bekommt für all das, was er eigentlich verkehrt gemacht hat, wenn man so will, da platzt es in dem älteren Sohn. Da bricht alles hervor. Und was war es? Es war Ärger, Wut, es war Zorn, es war die falsche Demut zeigt ihr wahres Gesicht. Und am liebsten hätte er seinen jüngeren Bruder umgebracht und den Vater verflucht. Kann ich mir vorstellen. Denn das, was da aus ihm herauskommt, ist nicht Freude über den verlorenen Sohn, der wiedergekommen ist und unlebendig ist. Tief in seinem Herzen hat er eine Anklage gegen den Vater. Der Vater sagt nicht an einer Stelle, dass er ihm nichts gegeben hat. Im Gegenteil sagt er ja, lesen wir, du bist alle Zeit, in Vers 31, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. In diesem Sohn war aber eine Lüge und er lebte mit dieser Lüge die ganze Zeit. Und diese Lüge war, mein Vater gönnt mir es nicht. Mein Vater gibt es mir einfach nicht, wozu ich Lust habe. Versteht ihr? Und ich war in der gleichen Position. In Wirklichkeit war ich bei all meiner Demut und bei allem, zum Beispiel, und ich habe letztens noch mit einem Bruder gesprochen, dem ging es zu einer gewissen Zeit so ähnlich. Er sagte, er hat sogar eine Strategie entwickelt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, eine Strategie entwickelt. Das, wozu ich am meisten Bock habe, davon tue ich einfach das Gegenteil und dann wird es Gott gefallen. Ja, das ist natürlich extrem. Aber so ungefähr war es bei mir auch. Ich wusste schon im Voraus, wenn ich ein Ziel habe, ich hätte so Lust, einmal dahin zu fahren zum Beispiel. konnte ich schon im Voraus sagen, dass in mir solche Konflikte entstehen würden, dass ich so gequält sein würde und es dann trotzdem nicht tun würde, aus schlechtem Gewissen, und es dann noch sehr, sehr geistlich sein würde. Versteht ihr? Ich würde mich selber verleugnen. Ich würde mich selber aufgeben für den Dienst des Herrn. Ich würde anstatt mit meinen Freunden in den Urlaub zu fahren, auf eine christliche Freizeit fahren und dort Mitarbeiter sein, in der Küche meinetwegen. Ja? Zum Beispiel. Ja. Das ist pervers. Wisst ihr, das ist verdreht. Das ist krank. Aber viele Christen leben damit. Viele Christen leben damit. Und es ist geistlich, versteht ihr? Es ist nach außen hin so gut. Und es sieht so christlich aus. Aber was da drin ist, ist eine tiefe Lüge, dass der Vater es mir nicht gönnt. Dass ich es nicht darf. Und das kommt hier raus. Bei dem, du, sagt der ältere Sohn, hast mir nie einen Bock gegeben. Ja, stimmt das denn? Nein. Der Vater sagt, alles, was meines ist, dein. Aber irgendwie glaubte dieser Sohn sein ganzes Leben lang, dass der Vater es wahrscheinlich nicht wollte. Und damit hat er sich alle Freude, damit heißt es hier, damit ich fröhlich mit meinen Freunden sein konnte oder es gerne gewesen wäre. Das heißt, Fröhlichkeit war in seinem Leben sehr selten. Richtig fröhlich. Keine Freude. Das Christenleben ist hart. Man muss sich viel verkneifen. Versteht ihr? Und irgendwann, wenn wir diese Geschichte mal weiter erzählen würden, zum Beispiel, und das nie herausgekommen wäre, oder nehmen wir an, der ältere Sohn hätte weiter dem Vater gedient. Ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann die Schnauze so voll gehabt hat, dass er gesagt hat, so, heute und nie wieder, das war's, ich gehe. Und zwar für immer. Weil, schau dir an, mein jüngerer Bruder hat das gemacht, was ihm Spaß machte, und dann kommt er und tut Buße und bekommt dafür das Beste, was du hast. Du beschenkst ihn. Und ich diene dir mein ganzes Leben lang und ich bekomme nichts dafür. Wie deprimierend. Und vielen Christen geht es so. Viele junge Christen, gerade im, keine Ahnung, Teenies, die haben irgendwann von diesem Christenleben die Nase voll. Sie sagen, das war's für mich. Ich habe keine Lust mehr darauf. Und wenn ich jetzt nur nachdenken würde, mir würden gleich eine ganze Reihe an Leuten einfallen, die genau das gemacht haben. Die irgendwann gesagt haben, Kirche ade, ich bin weg. Ich habe keine Lust mehr drauf, auf dieses Leben. Und dann habe ich gemerkt, warum es für mich eigentlich so hart war und immer noch ist, einfach Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Weil in mir genau diese Lüge drin ist, eigentlich gönnt der Vater dir nichts oder war. Jetzt habe ich etwas mehr Licht. Eigentlich gönnt der Vater dir das nicht, einfach fröhlich zu sein. Und dann mit ihm Zeit zu verbringen, ist wirklich ein Zwang, ist wirklich schwer. Für den jüngeren Sohn war es sicher keine Schwierigkeit, Zeit mit dem Vater zu bringen. Er war echt. Versteht ihr? Und er hat eine Menge falsch gemacht. Aber interessant, oder? Das ist dem Vater gar nicht so wichtig. Das ist dem Vater gar nicht so wichtig. Und wisst ihr was? Der ältere Sohn hat wahrscheinlich so viel Angst davor gehabt, eine falsche Entscheidung zu treffen, dass er nie irgendeine Entscheidung getroffen hat, was sein Herz angeht, was die Freude seines Herzens angeht. Er hat sich wahrscheinlich noch nicht mal getraut, zum Vater zu gehen und zu fragen. Kannst du mir das geben? Darf ich das? Aus Angst davor, wahrscheinlich sowieso eine Absage zu bekommen. Versteht ihr? Der jüngere Sohn war ganz anders. Und besser ist es, eine falsche Entscheidung zu treffen, als überhaupt keine Entscheidung zu treffen. Besser ist es, das, was Gott in dein Herz hineingelegt hat, auszuleben, und das zu suchen, was der Wunsch deines Herzens ist, als zu sagen, nein, ich werde dem Vater dienen und ich werde einfach immer nur gut sein. Ich werde immer nur christlich sein. Und genau da war ich in meinem Leben, als Teenie. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir anfängt, das zu zeigen. Und das ist nichts anderes als religiöse Geister, die das Leben zur Hölle machen, die das Christenleben so unglaublich schwer machen, weil wir nicht echt sein dürfen. Weil wir nicht echt sein dürfen. Ja, das war's.
Ich will noch was hinzufügen. Vor ein paar Wochen gab es ja, irgendwann mal hatte ich darüber gepredigt, über die Psalm 37, Vers 4. Da steht, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Der zweite Sohn hatte diese Lüge in sich. Der hat, mein Vater gibt mir nicht, was mein Herz sich wünscht. Der erste hat einfach gemacht, was sein Herz sich wünschte. Und wenn wir uns fragen, so, warum gibt Gott mir nicht das, was ich mein Herz sich wünscht. Naja, haben wir Lust an ihm? Hatte der zweite Sohn Bock auf den Vater? Eher nicht so. Ne? Also wenn er da aus Pflichtgefühl, wenn wir aus einem falschen religiösen Pflichtgefühl die Dinge erledigen, dann haben wir nicht Lust am Herrn. Aber das ist die Bedingung, damit Gott uns gibt, was unser Herz sich wünscht. Habe deine Lust am Herrn. Das ist, wo wir halt gucken können. Ne? Und wo wir ehrlich sein können. Und gucken können. So dass, also der, ich bin mir sicher, der erste Sohn hatte nachher richtig Bock auf seinen Vater. Bin mir ziemlich sicher. Und der Vater sagt doch alles, was, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, alles was meines ist dein. Und das ist ja keine Lüge, nur das hat der Sohn irgendwie, komischerweise hat er es nie gemerkt. Er hätte einfach hingehen können und das fette Kalb da, was der für den ersten Sohn geschlachtet, für den wiederkehrenden Sohn geschlachtet wurde, hätte er sich längst nehmen können und der Vater hätte es ihm gegönnt. Aber wer hat ihm die ganze Zeit eingeflüstert, dass er das nicht machen darf? Wer hat ihm die ganze Zeit gesagt, ja, also das kannst du jetzt nicht machen? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das waren diese religiösen Dämonen. Nee, also du kannst jetzt nicht das Kalb, nein. Du musst noch ein bisschen härter arbeiten, bis dein Vater kommt und dich fragt, möchtest du nicht vielleicht mal ein Stückchen vom gemästeten Kalb haben? Nein, er hätte einfach hingehen können und es sich nehmen. Genau, ne? Paul sagt hier, das ist auch so ein typischer, du darfst nicht so sein wie dein kleiner Bruder. Du musst Verantwortung übernehmen, du musst aufpassen auf ihn. Ne? Also du bist ja der erwachsene große Bruder oder die große erwachsene geistliche Schwester, ne? So ein Dreck, ja? Wirklich. Ich war dieser Bruder mit dieser komischen Strategie, die Peter gerade erzählt hat. Ich hatte das wirklich. So, ne? Ich hatte wirklich gedacht, so, okay, ich hatte so ein völlig falsches Gottesbild, aber ich wollte Gott nachfolgen. Wir müssen Gott, ja, also ich wusste, dass in mir ziemlich viel Dinge sind, die nicht das wollen, was Gott will. Das ist ja auch die Wahrheit, ne? So, und das muss ja auch rauskommen. Bei so einem Typen wie diesem ersten Sohn, da kommt das schnell raus. Paulus schreibt, dass es Menschen gibt, denen die Sünden vorausgehen. Das heißt, sie sind für alle Leute sichtbar, dass es dreckige, böse Sünder sind. Und es gibt Menschen, denen folgen die Sünden nach. Das wird erst, wenn sie vor Jesus stehen, wird es sichtbar werden, dass sie auch dreckige, böse Sünder sind. Aber hier auf Erden sahen sie die ganze Zeit gut und fromm und toll aus. Hat es keiner gemerkt. Es ist besser, zu der ersten Kategorie Menschen zu gehören. Ja. Und wenn euch eure Sünden nicht vorausgehen, dann könnt ihr sie vor euch stellen. Und dann könnt ihr sagen so, ey, ne, Leute, ich bin so und so und so. Oder ihr könnt mit Gott reden, Gott sagen, Gott, guck mal, ich habe Bock auf das und das und das. Das ist alles in meinem Herzen und ich weiß, dass das böse ist. So, ne. Ihr könnt euch, das nennt man dann auch, sich demütigen. oder seinen eigenen, ja, seinen Ruf zerstören oder sich erniedrigen. Der erste Sohn hat das in der Form gemacht, dass er einfach gemacht hat, worauf er Bock hat. Und alle wussten, dem gingen seine Sünden voraus. Alle wussten, er war ein Sünder. Der zweite Sohn wusste sogar, dass er sein Geld mit Huren verbracht hatte, obwohl er wahrscheinlich nie einen Brief von ihm gekriegt hat. So, und eine Abrechnung. Ja? Ja, entweder gute Fantasie oder es wäre das, was er gemacht hätte, wenn er dürfte. Ja? So, das ist, ja, wenn er nicht so fromm sein müsste die ganze Zeit. Ja. Das müssen wir halt bedenken, so, zu welcher Sorte Menschen gehören wir. Und wenn wir zu dieser zweiten Sorte gehören, dieser ältere Bruder, der nach außen immer so schön und so geistlich aussieht, naja, dann kann es sein, dass wir die ganze Zeit inmitten von allem Reichtum leben und uns nicht trauen, irgendwas davon zu nehmen. Und dann kann es sein, dass wir inmitten einer erweckten Gemeinde leben und nichts von all dem erleben. Kann sein, dass uns das geht alles ein Zentimeter an uns vorbei. Das kann sein, dass wir mitten in der Gegenwart Gottes sind und Gott verändert alle Leute um uns herum, aber uns nicht. Ne? Weil irgendjemand aus der Hölle belabert uns da, dass es ja nicht für uns ist, aber für die anderen vielleicht, aber das ist nicht für dich. Du musst noch ein bisschen mehr machen. So. Du musst noch, du kannst das jetzt nicht. Du kannst jetzt nicht einfach das machen. So, das geht nicht. So, ne? Wenn da so, sowas ne, kommt.
Ja. Noch, also ich noch mal etwas wiederholen, was vielleicht gerade eben ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, also bei mir war es so, womit argumentieren diese Geister, diese religiösen Geister? Sie benutzen gerne das Argument des Willens Gottes, der Wille Gottes. Das ist nicht der Wille Gottes. Bestimmt ist das nicht der Wille Gottes. Man bekommt Zweifel, Zweifel plagen einen, ständig die Frage, ob das der Wille Gottes ist, das macht viel zu viel Spaß. Das kann nicht der Wille Gottes sein. Ja, das wäre doch viel zu schön. So, das ist nicht der Wille Gottes. Und sie projizieren das, was sie dir sagen und die Gefühle, die du hast, immer auf Gott. Versteht ihr? Und so scheint es, dass es direkt von Gott kommt. Versteht ihr? Und deswegen, in mir war diese tiefe Verletzung Gott gegenüber. Deswegen musste ich und muss ich Gott vergeben und ihn loslassen, obwohl er mir, genauso wie der Vater dem älteren Sohn, nie etwas verboten hat, sozusagen, versteht ihr? Obwohl er mir nie etwas Böses wollte, muss ich ihn trotzdem loslassen. Muss ich ihm vergeben, weil das in mir so eine tiefe Wurzel war. Und versteht ihr? Ich musste ihn loslassen, denn es ist ja kein Wunder, dass es mir keinen Spaß macht, zu diesem Vater zu gehen, der mir im Grunde nie etwas erlaubt hat. Der eigentlich immer dagegen war, was ich gerne gemacht hätte. Wie schwer muss es sein, zu so einem Vater gerne zu gehen und zu sagen, oh Herr, wie gerne bin ich in deiner Gegenwart. Was für eine Lüge. Das ist doch Heuchelei. Aber es klingt gut und es klingt fromm. Aber diese Lüge muss gebrochen werden und sie kann nur gebrochen werden, wenn ich sage, Vater, ich lass dich los und ich vergebe dir, Vater, für, das ist, versteht ihr, einerseits ist das lächerlich, ne? Wofür sollte ich ihn vergeben? Er hat mir nichts angetan, aber andererseits muss ich ihn loslassen und ein Wort, eine Bedeutung von Vergebung heißt loslassen. Diese Wurzel muss ausgerissen werden.
Das ganze Ding dreht sich ja darum, kennen wir Gott, den Vater? Kenne ich ihn wirklich? Weil beide ihn nicht richtig kannten, ist das so gelaufen. Und ich weiß heute, wo ich älter geworden bin, dass wohl jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht nach dem Vater hat, nach dem Papa. Das ist so. nicht nur nach der Mama, ganz nötigerweise auch nach dem Vater. Nun, ich habe meinen Vater gar nicht kennengelernt. Der ist einfach, in Russland hat er sich erschießen lassen, im Krieg. Da war ich 6 Monate alt und ich habe ihn vermisst und vermisse ihn heute noch. Das bleibt einem. Und dann kam das in meinem Leben so, dass ich mit Heidi zusammen plötzlich eine Gemeinde um mich hatte. Das war ein Hauskreis erst und wir haben nie geplant, eine Gemeinde zu haben als Leiter. Ich habe auch nicht die Idee gehabt, Pastor zu sein. Aber eines Tages waren 50 Leute in unserem Wohnzimmer und dann haben wir den Herrn gefragt, was machen wir mit all diesen Leuten? Wir können die doch nicht wieder dahin zurückschicken, wo sie herkommen alle. Was machen wir mit ihnen? Und dann kam es eben dazu, dass Gott uns geleitet hat, eine Gemeinde zu gründen in der Schweiz. Und eine Gemeinde zu leiten bedeutet eben auch nicht immer nur das zu tun, wo man Bock hat, wenn man den Vater nicht kennt. So habe ich mich manchmal quälen müssen, mich anstrengen müssen. Und das eigene Anstrengen bringt nichts. Das lernt man dann mit hohen Kosten. Und dann kamen problematische Zeiten für mich. Einmal war ich in einem echten Tief und wusste nicht mehr vor und zurück. Ich war völlig hilflos. Keine Kraft mehr, keine Motivation mehr. Stellt euch einen Pastor vor, der eine Gemeinde leitet, 120, 150 Leute und hat keine Motivation mehr und keine Freude und alles ist weg. Dann saß ich zu Hause und da habe ich zu meinem Vater im Himmel geschrien: Vater, gib mir ein Wort, an das ich mich halten kann. Bitte ein Wort. Da hat er gesagt: Geh in dein Büro zu Hause und lies Lukas 15. Und ich wusste zufällig, was da steht, vorher schon. Ich las und dann bin ich in mein Büro gegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht und fing an zu lesen. Genau da, wo eben Peter angefangen hat zu lesen. Die ersten Verse gingen ganz gut. Bis dahin, wo es dann heißt, auch er fing an, Mangel zu leiden. Da konnte ich mich gut identifizieren. Und da ging er an den Bürger jenes Landes und begehrte, seinen Bauch zu füllen. Niemand gab sie ihm. Und dann kam der Vers 17. Er kam aber zu sich selbst. Das steht in der Elberfelder, er ging in sich. Er schaute in sich selbst hinein. Und sagte eben das, was wir schon gehört haben heute Abend. Und dann kommt der Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und da brach etwas in mir auf, wie eine Explosion in meinem Geist und Herzen. Und ich weinte wie ein kleiner Bub und konnte nicht aufhören. Ich habe wirklich wie ein Kind geweint. Wow, das ging tief. Und das fraß 3 Tempotaschentücher auf, die waren nass, bis ich wieder einigermaßen weiterlesen konnte. Das dauerte, weil das sind Dinge, die gehen nicht in 3 Sekunden und theologisch eingeordnet und dann läuft das wieder. Das sind Prozesse, die einer Operation ähneln, einer Herz-OP. Preis dem Herrn, solche OPs macht er. Als ich weiterlas, in Vers 18 noch, ich habe den halben Vers nur gelesen, dann ging das los und dann kam ich wieder zu mir und las den zweiten halben Vers. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Das will ich ihm sagen. Das steht dann im zweiten Vers. Vater, ich habe gesündigt. Das zweite Mal das Wort Vater und das brach wieder auf. Und wahrscheinlich irgendwie eine andere Ebene noch, eine etwas tiefer liegende. Und ich weinte wieder. Lange Zeit. Und dann geht es weiter. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er machte sich auf, Vers 20, und ging zu seinem Vater. Ich konnte das in meinem Geist sehen, was das bedeutet für mich jetzt. Ich gehe jetzt zu meinem Vater. Das kann ich jetzt hier machen, in diesem einsamen Büro. Nur mit der Bibel, mit diesen Buchstaben, die da stehen. Aber das ist eine Wirklichkeit. Ich gehe jetzt zu meinem Vater. Und so ging das weiter, diesen ganzen Text hindurch. Also ich habe da jetzt mit dem anderen Bruder nicht viel am Hut gehabt. Ich kenne die ganze Problematik auch inzwischen sehr gut mit diesen älteren Brüdern. Mir ging es hier darum, dass ich meinen Papa kennenlernen musste. Und dass er in seiner Freundlichkeit mich das hat erleben lassen. Wisst ihr, das hat wirklich mit Theologie nichts zu tun. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, da hat er von der Wirklichkeit des Himmels gesprochen, von der Wirklichkeit des himmlischen Vaters, von der Wirklichkeit aller Menschen, von der Wirklichkeit aller frommen Menschen auch, von der Wirklichkeit heutiger Gemeinden, von der Wirklichkeit des heutigen Christentums. Und Jesus sah damals und sieht heute noch die ganze Armseligkeit und den Schmerz und die Verlorenheit von Söhnen und Töchtern. Und ich kann euch bezeugen, aus Erfahrung, er möchte unsere Herzen heilen, ganz und gar. Er kann das auch. Er kann das auch. Wenn wir ihn nur fragen würden, Vater, was soll ich machen? Ich weiß, du bist der Vater im Himmel. Das weiß ich. Theologisch richtig. Ich weiß es auch. Das gehört zu meinem Glaubensschatz. Ich habe einen Vater im Himmel. Aber das Problem ist eben, ich kenne ihn nicht wirklich. Und solange ich ihn nicht kenne, kann das nicht wirklich so funktionieren, ein Terminus technicus, kann das nicht so gehen, wie es eigentlich gedacht ist, dass wir hier leben. Dass wir weder so noch so verbogen als Christen über diese Bühne gehen, sondern dass wir in echt mit Vater und Sohn und Heiligem Geist und an der Hand vom Papa und auf seinem Schoß sitzend unser Leben hier führen können. Dahin wird er uns bringen. Ohne das werden wir auch nicht diese fantastische, wahrhaftige Vision von dem Leibe Christi erleben. Der ganze Leib muss auf Vaters Schoß sitzen, im Bilde gesprochen. Wir alle. Und dahin wird er uns bringen. Ich dachte, das könnte ich euch noch so vorlegen zu diesem Thema, dass es ein wenig abgerundeter noch wird. Danke.
Ich bin eigentlich sehr dankbar für das Thema, weil das ist eigentlich mein Thema, Vaterliebe. Und zwar bin ich zum Glauben gekommen und Gott hat mich überschüttet mit Liebe. Ich habe wirklich eimerweise Vaterliebe gekriegt. Und dann stand ich nach einigen Jahren in Freiburg-Lehnen in der Gemeinde, da war der Walter Heidenreich. Er stand da vorne und hat gesagt, ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Und ich stand da mit all dieser Liebe, mit der ich überschüttet worden bin. Und ich habe zu Gott Vater sagen müssen, ich habe es gehört, ja, ich weiß es hier, aber da ist es immer noch nicht angekommen. Dann hat er weitergepredigt und irgendwann hat der Heilige Geist gesagt, ich soll nach vorne gehen. Ich bin dann nach vorne gegangen und mitten, als ich so auf halber Strecke war, hat Walter Heidenreich gesagt, es sollen alle nach vorne kommen, die keinen Vater hatten. Und ich habe gesagt, wieso? Ich habe immer einen Vater gehabt. Mein Vater war immer da, hat uns versorgt, also, aber er hat keine Liebe gehabt. Er konnte sie selber nicht geben, weil er sie von seinem Vater nicht bekommen hat. Und ich stand in der ersten Reihe und der lauteste Schmerzensschrei an diesem Abend kam aus meinem Hals. Ich habe so laut geschrien. Es war nur ein ganz kurzer Moment. Dann waren zwei Brüder da und dann kam der Satz zu mir, du sprichst nur ein Wort und ich bin geheilt. Und ich bin von dem Tag an, kann ich mich hinstellen, ich stehe heute vor euch und sage, ich weiß, dass ich von Gott Vater geliebt bin. Und ich würde euch so gerne mit in diese Liebe hineinnehmen, weil ich weiß, dass es vielen Geschwistern einfach fehlt, weil sie den Vater, Gott Vater, so nicht kennengelernt haben. Ich kenne Geschwister, die können nicht mal das Wort Gott Vater aussprechen. Und ich wünsche mir das so sehr, das ist mein Herzensanliegen, dass wir Geschwister wirklich den Vater kennenlernen, wie er wirklich ist, voller Liebe, voller Gnade, voller Erbarmen. Ich bin durch viel Leid gegangen in den letzten 10 Jahren, wirklich viel, viel Leid. Ich habe viele Tränen geweint, aber der Vater hat mich immer getragen. Ich war nie alleine, ich habe mich nie wieder alleine gefühlt, ich habe mich nie wieder einsam gefühlt, weil Gott Vater war bei mir und er ist es heute noch. Und ich habe noch ein ganz kurzes Zeugnis, ich bin jetzt seit einem Jahr hier, ich bin hierher gekommen mit schwersten Depressionen, also ich habe wirklich Erschöpfungsdepressionen, Paul weiß das noch, wie oft ich nach vorne gekommen bin, Herr, heile mich. Und ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber Leute, ich bin frei. Gott hat mich frei gemacht. Und ich kann wieder vor Gott springen, hüpfen und tanzen und singen. Und ich liebe ihn so sehr. Und ich möchte euch einfach damit hineinnehmen. Ich habe euch sehr lieb.
Hat jemand sonst noch was auf dem Herzen? Ansonsten, Siegfried sagte einen Satz, ich glaube schon, dass Gott nicht nur bildlich den ganzen Leib, sondern der kriegt das wirklich hin, dass er den ganzen Leib auf den Schoß kriegt. Also dass Gott, der Vater, seinen Sohn und uns alle auf seinen Schoß, dass da für uns alle ein Platz ist und auf einmal ist. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, Gott hat für uns alle genug und Gott hat auch für alle genug Platz. Ich glaube das wirklich, dass wir alle reinpassen. Ja, und wir müssen erkennen, dass wir große Sünder sind. Wir müssen dieser verlorene Sohn sein. Das müssen wir sein. Das müssen wir erlebt haben. Aber genauso müssen wir anscheinend gerade lernen und erleben, dass wir dieser zweite Sohn sind. Dass wir so ein Experte sind. Dass alles vor uns liegt und wir das für uns nicht in Anspruch nehmen, nicht beanspruchen. Und das ist, glaube ich, so, wo wir auch ein bisschen als Gemeinde auch ein Stück weit stehen. Dass wir Gott, den Vater, viele von uns haben wissen, dass sie Sünder sind. Gott hat so viel gereinigt, sauber gemacht, auf den Kopf gestellt, wie viele, wo wir gerichtet haben, wo wir Furcht zugelassen haben, wo wir Dinge angestellt haben und gemacht haben. Aber der zweite Schritt ist immer ein Glauben, dass gegenüber dem Vater. Und ein Glauben, dass all das, was des Vaters ist, auch meins ist, dass wir Miterben sind. Dass uns das auch gehört und dass das christliche Leben ein fröhliches Leben ist. Auch wenn wir leiden, auch wenn wir Verzicht nicht haben. Und ich glaube, ein wichtiger Part in dem ist halt, dass wir das im Rahmen einer Familie machen, dass wir das als ein ganzer Leib machen. Ne, was der Teufel, glaube ich, ganz gut immer wieder hinkriegt, dass er uns isoliert und dass er uns zerteilt und dass wir zusammenkommen wie zerteilt und jeder irgendwie Jesus begegnen möchte. jeder etwas von Jesus haben möchte. Aber in all den Dingen, was Gott der Vater geben möchte, Gott der Vater oder der Vater der verlorene Sohn ist, der hat am liebsten beiden alles gegeben. Und genauso ist Gott, unser Vater, genauso da, dass er uns allen was, für uns alle was bereithält. Und dass er uns allen begegnen möchte. Und ob du der verlorene Sohn bist oder ob du der religiöse, perfekte, kein Fehler machende Sohn bist, ist egal, welcher Sohn du bist oder welche Tochter du bist. Oder ob du sogar beides bist. Ich war auch so einer, gesagt, okay. Ich habe Gott gesagt, lass mich in Ruhe. Weil du gönnst mir nichts. Genauso habe ich das Gott gesagt, als ich 20 war. Vorher war so, ja, hier, mal da. Aber da habe ich irgendwie gesagt, Gott, lass mich in Ruhe. Weil ich will mein Leben leben. Ja, und er hat mich in Ruhe gelassen. Weil das macht ein guter Vater. Der lässt uns in Ruhe. Wenn wir einfach sagen, lass mich in Ruhe. Ein böser Vater, der wird versuchen, uns auf den Kopf zu stellen. Oder nicht Gott, der Vater. Der wird versuchen, uns zu manipulieren, uns Dinge zu verbieten. Aber ein liebender Vater lässt uns laufen. Auch in eine falsche Richtung laufen. Ja. Sein Herz wird niemals loslassen. Sein Herz wartet die ganze Zeit. Ja, und ich bin zu meinem Vater damals gekommen, als ich zu meinem leiblichen Vater sagte, okay, ich habe mir Gott gezeigt, hat, okay, du bist ein Sünder und du musst wieder zurückkommen. Mein Vater hat gesagt, Paul, ich wusste, dass du kommst. Das war jetzt nicht so, oh, Halleluja, toll, hoher Preis. Er hat gesagt, Paul, ich wusste, dass du kommst, lass uns mal hinknien, haben wir gekniet. Und so fing mein Leben wieder mit Jesus an. Ne? Der Vater weiß, wo wir stehen. Der Vater weiß, dass wir wiederkommen. Der wird uns niemals loslassen, aber wird uns niemals zu unserem Glück und zu dem Leben in Christus Jesus zwingen. Gott, der Vater, wird das niemals machen. Wir haben alle Väter gehabt, die das gemacht haben. Alle unsere irdischen Väter haben uns versucht, richtig zu machen, wenn wir einen Vater hatten. Oder die Vaterfiguren. Aber der Gott, der Vater, der lässt uns laufen. Der hätte 10-mal zu seinem zweiten Sohn sagen können, hey, du kannst alles haben. Der sah ja seinen Sohn. Und der sah wahrscheinlich, wie sein Sohn sogar leidet. Aber Gottes Herz ist, dass wir ehrlich gegenüber ihm sind. Dass wir zu ihm kommen. Dass wir ihm mitteilen, was wir haben möchten. Oder dass wir sagen, auch was wir nicht wollen. Und Gottes Herz ist auch so, ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir für andere etwas wollen. Ihr braucht nicht, wenn hier gepredigt wird, ich glaube, das ist jetzt ein anderes, das ist einfach vom Wort vom Herrn, für andere Menschen hören, okay? Weil es gibt Leute in diesem Raum gerade, die für andere Menschen hören. Das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht für deinen Freund, für deine Freundin, für deine Frau gerade hören. Sondern Gott möchte, dass du für dich hörst. Es ist gerade wirklich ein Problem. Es sind mehrere Leute hier gerade. Oder für Sohn oder Tochter. Genau. Meine sind noch so klein. höre ich noch nicht für die. Aber das geht nicht, dass wir für andere hören. Versteht ihr das? Oder anstelle von jemand hören. Wir sollen für uns hören. Gott möchte zu uns sprechen. Gott, all das, was gesagt wurde, hat Gott zu dir gesprochen, nicht zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder zu deiner Freundin oder wem auch immer. Das ist religiöser Geist übrigens. Das ist ein religiöser Geist mit einer Packung von Zauberei da drin, Manipulation. Und dann gehen wir zu den Leuten und versuchen, das so die Botschaft irgendwie mitzugeben. Das geht nicht. Gott möchte, dass du zuhörst und dass du die Worte, die von ihm waren und das lebendige Wort, was von ihm war, empfängst. Wir brauchen nicht für unsere Eltern hören, wir brauchen nicht für unsere Kinder hören, wir brauchen nicht für irgendwelche anderen Menschen hören. Gott, der Vater, möchte dir begegnen. Gott, der Vater, möchte dir deine Liebe zeigen. Und er möchte den ganzen Leib zusammen auf seinem Schoß haben. Und er möchte, dass der verlorene Bruder und der, keine Ahnung, selbstgerechte Bruder, dass sie gemeinsam Hand in Hand zum Vater kommen. Das ist das Herz Gottes. Und er hat für alle genug. Er hat so viel genug, als sogar wenn du die Hälfte verprasst, hat er immer noch genug. Na, ich habe immer dann gedacht, naja, ist doch irgendwie unfair, ne? So, wie macht er das dann, wenn er dann stirbt? Teilt er das nochmal oder wie auch, also, ne? Nein, Gott, er hat genug. Gott hat genug. Auch wenn du ganz schön viel verschwendet hast. Gott hat genug für uns alle. Der Vater hat genug für uns alle. Für die Selbstgerechten, für die Sünder. Frage ist, ob du, wie Siegfried erzählt hat, möchtest du den Vater kennenlernen? Willst du dich zu ihm aufmachen? Auch sogar, wenn du ein Selbstgerechter bist, geh zu ihm hin und sag, ich ärgere mich, Gott, dass die so große Sünder waren, jetzt so viel Erfolg haben und so, dass denen so gut geht. Fang an, ehrlich zu sein. Aber macht euch auf zu dem Vater und bittet, spricht, sagt ihm eure Meinung, werdet ehrlich. Und bitte tut das für euch und nicht für andere Menschen. Wenn ich heile bin, wenn ich den Vater kenne, wenn ich mit dem, was wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben, wenn ich mit dem Vater versöhnt bin, wenn ich Gott vergeben habe, wenn ich kein Ärger gegenüber Gott habe, dann ist mein Leben sehr attraktiv. Wenn ich mich wohlfühle, wenn meine Kinder sich wohlfühlen, da gucken andere Leute und so mit dem Blick und fragen auch, wie macht ihr das mit denen? Wenn unsere Kinder sich wohlfühlen, wenn es ihnen gut geht, dann strahlt es aus. Dann ist meine Tochter der größte Sonnenschein ever. Überhaupt. Wenn sie sich wohlfühlt bei ihrem Papa. Und Gott möchte, dass wir uns wohlfühlen bei ihm. Egal, was für ein Sohn du bist. Er lädt uns ein, dass wir heute zu ihm kommen und uns versöhnen lassen. Und dass wir als ganze Gemeinde auf seinen Schoß klettern. Ne? Wir können uns das vorstellen. Ne? Wer das sich sehr schwer vorstellen kann, der kann sich die Augen zumachen und das machen. Es gibt ein Lied, ich singe dir ein Liebeslied. Und da steht in deinem Arm. Das ist eins der schönsten Bilder, die man überhaupt haben kann. Für viele von uns ist das einfach, Jesus vorzustellen, dass wir in Jesu Arm sind, in dem Arm unseres Freundes, der sein Leben für uns gegeben hat. Aber es gibt nur wirklich sehr wenige, die den Vater kennen, die in dem Arm vom Vater sein können. Und das brauchen wir, weil das ist ein Reifegrad eines Christen, dass wir den kennen, der von Anfang an da war, dass wir den Vater kennen. Und wir brauchen das. Wir müssen den Vater kennen. Und egal wie du bist, du darfst zum Vater kommen. Und wenn du denkst, du brauchst nicht zum Vater, ist okay. Er zwingt dich nicht. Und du musst auch kein etwas machen, aber du darfst, wenn du zum Vater möchtest, dann darfst du jetzt in den Schoß des Vaters gehen. Und wir singen jetzt ein Lied, oder Peter singt ein Lied. Und Gott hat uns die Vorstellungskraft gegeben, nicht, dass wir uns die bösen und schlechten Dinge vorstellen, sondern die schönen Dinge vorstellen. Ich ermutige jeden von uns, die Augen zuzumachen und sich vorzustellen, wie du zu deinem Vater gehst. Es ist auch okay, wenn dein leiblicher Vater ein toller Vater war, dann kannst du ihn auch als ein Bild für Gott nehmen. Und der Heilige Geist wird auch euch helfen.